Also herzlich willkommen und ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir eine sehr große Ehre, hier sprechen zu dürfen. Also wirklich ganz ernst gemeint. Was erwartet Sie heute Abend? Ich werde nicht wirklich was zu einer Einleitung sagen. Ich frage Sie, ob Sie vorbereitet sind auf das Leben. Danach werde ich schlicht ganz schnell auf den Lebensstil zu sprechen kommen. Was ist das eigentlich? Er hat mich hier so als psychologisch Sachverständigen angekündigt. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber ich werde Ihnen was über Individualpsychologie im Verständnis Adlers sagen. Und dann ist ja die große Frage, wie kann ich mich verändern? Wie kann ich anders werden? Und dann im Zuge dieser Veränderung werden wir an Christus nicht vorbeikommen. Ich beginne jedoch damit, dass ich sage, Hilfe. Also gut, ich erzähle ein bisschen über mich und meine Arbeit. Womit beschäftige ich mich und warum halte ich eigentlich diesen Vortrag? Also, mein Name ist Cindy Scharrer, schon angekündigt. Ich bin 41 Jahre alt, fast 42 und ich arbeite in der Uniklinik Köln. Ich habe 2 halbe Stellen. Die eine halbe Stelle, damit baue ich gerade ein Patienteninformationszentrum auf. Das bedeutet, Patienten, einzelne Personen, ganze Familien, die können zu uns kommen und die können sich beraten lassen, die können sich informieren, die können Dinge lernen. Die durchschnittliche Verweildauer in unserer Klinik sind im Moment 6,3 Tage. Das ist richtig wenig. Das heißt, Sie gehen mit einer schweren Krankheit nach Hause, mit einer chronischen Erkrankung und Sie müssen jetzt lernen, zu Hause Ihr Leben selbst zu managen und das kriegen Sie nicht hin in 6 Tagen. Und die Menschen darauf vorzubereiten, sie auszubilden, ihnen vielleicht auch zu helfen, wie sie zu Hause ihre pflegebedürftigen Angehörigen versorgen können. 2/3 aller pflegebedürftigen Angehörigen werden zu Hause versorgt. Das ist meine Arbeit. Also ich baue mit 1/2 Stelle, 50%, ein Patienteninformationszentrum auf und mit der anderen halben bin ich Lehrerin. Ich arbeite in der Krankenpflegeschule der Universitätsklinik und ich bilde Schüler, Auszubildende, Studenten etc. aus. Und, das sage ich besonders gerne, ich bin Lehrerin, weil ich es nicht immer war. Ich habe schon gesagt, ich komme aus der DDR und es war der Traum meines Lebens, Lehrerin zu werden. Ich hatte einfach echt coole Lehrer. Ich habe freiwillig die ganzen Blumensträuße mit zu meinem Klassenlehrer geschleppt, den meine Mama, also bei uns auf dem Land ist es so, dass die Eltern ihren Kindern Blumensträuße mitgeben. Hier, das ist für deinen Lehrer, davon können die Lehrer heute noch träumen. Ich habe das ganz freiwillig gemacht. Ich fand Lehrer einfach toll und ich wollte immer Lehrerin werden. Aber ich durfte nicht und daran lag nicht das System, das Regime, sondern es war einfach so, erstens, wenn du Lehrerin werden willst, dann wirst du sehr früh separiert und dann wirst du geschult und dann darfst du schon mal hospitieren und mitmachen. Und ich habe hospitiert und habe mitgemacht und habe mitgekriegt, du hast keine Chance. Bei diesen wilden Postprä- und parapubertären Schülern hast du keine Chance. Die machen dich fertig. Ich hatte das Selbstbewusstsein einer Spitzmaus oder wahrscheinlich noch weniger und mir war klar, ey, du bist ein Jahr Lehrer und dann bist du psychisch krank. Mach das nicht. Und der zweite Grund war meine Stimme. Die ist nicht so tragfähig und ich hätte schlicht und ergreifend die Aufnahmeprüfung nicht geschafft. Und darum habe ich beschlossen, na gut, dann wirst du halt was anderes. Eigentlich wollte ich dann Medizin studieren, war mir aber nicht sicher und so weiter. Und dann bin ich erstmal Krankenschwester geworden, habe den Fehler aller Fehler gemacht. Ich habe beim Einstellungsgespräch gesagt, also eigentlich will ich Medizin studieren, aber ich will dann mal gucken. Und die Frau, die mich eingestellt hat, die guckte mich an und sagte, so, Sie wollen Medizin studieren. Das werden wir sehen. Und dann hat sie mich eingestellt. Ich würde heute nie jemanden einstellen, also in der Ausbildung zur Pflege, der mir da auf dem Tisch sagt, ich will Medizin studieren. Wozu erzähle ich das? Genau, ich bin dann Krankenschwester geworden, aber jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit radelte, dann sah ich die Universität zu Köln da leuchten und ich wusste, eigentlich willst du lehren. Du willst lehren und du wirst forschen. Und dann bin ich zur Arbeit geradelt. Und jeden Abend, wenn ich nach Hause geradelt bin, dann sah ich da die Universität zu Köln und sie leuchtete. Und ich wusste, eigentlich willst du lehren. Aber du hast, warum auch immer, was anderes gemacht. Irgendwann mal kommt dann die Krise der mittleren Lebensjahre. Den einen erwischt sie früher, den anderen erwischt sie später. Bei mir war es so um die 30. Und dann habe ich mir ein Herz gefasst und habe gesagt, ich möchte gerne als Akademiker sterben. Und habe mich, wirklich, das war tatsächlich, ich will gerne als Akademiker sterben. Und dann habe ich mich beworben bei der Kato um einen Studienplatz und mir einen Lebenstraum erfüllt. Ich bin Lehrerin geworden. Ja, Pflegepädagogik, Pflegewissenschaft. Und die haben mich sofort genommen. Einfach so. Dann habe ich studiert. Und da ist noch was sehr Spannendes passiert, nämlich auf irgendeinem gesellschaftlichen Event habe ich einen Professor getroffen, der hatte nichts mit der Kato zu tun, aber den kannte ich von früher. Der arbeitete nämlich auf der gleichen Station wie ich früher als Krankenschwester und der sagte, ach, Sie studieren. Gut, wenn Sie promovieren, dann bitte bei mir. Und dann ging er. Mir ist heute klar, was für ein Wunder das ist, denn meine Kollegen müssen Klinken putzen und der sagte, wenn Sie mal promovieren wollen, dann bitte bei mir. Ich habe zu Ende studiert und dann dachte ich, da war noch was. Dann habe ich ihm eine Mail geschrieben und habe einfach nur reingeschrieben, steht Ihr Angebot noch? Und er schrieb zurück, es steht. So, und das war's. Damit hatte ich einen Doktorvater als Quereinsteiger an die Universität zu Köln, so mit Äquivalenzbescheinigung und promotionsvorbereitenden Studien. Habe ich in atemberaubender Geschwindigkeit runtergerissen. Ich hatte nicht mehr so viel Zeit. Ich wollte als Akademiker sterben. Genau. Und dann habe ich promoviert und ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, was ich heute auch vorstellen will. Und das kann ich Ihnen nur empfehlen. Mensch, beschäftigen Sie sich, wenn Sie promovieren, mit irgendwas, wofür Ihr Herz wirklich brennt. Sonst haben Sie ein Problem. Sie werden keine 4 Jahre, 5 Jahre oder wie auch immer durchhalten, wenn Sie irgendeinen Schrott da fabrizieren, nur damit Sie einen Doktortitel kriegen. Nehmen Sie was, wofür Sie wirklich brennen. Und meine Frage war, was hält Menschen eigentlich wirklich gesund? Ich habe untersucht, ob ein optimistischer Bewertungsstil dazu beiträgt, dass also intrinsische Faktoren, dass Menschen nicht krank werden. Und die Antwort oder die Lösung, die ist ganz schön, nämlich nein, tut er nicht. Und ja, tut er doch, also nein, nicht alleine, sondern man braucht noch weitere Faktoren. Der Gemeinschaftssinn von, wie Adler ihn beschreibt, der hat ganz viel damit zu tun. Und dann ging das los. Wie kann man diesen Gemeinschaftssinn fördern? Und das hat ganz viel mit Selbstwert zu tun. Und wie kannst du den Selbstwert von Menschen fördern? Kannst du das überhaupt? Kannst du die Persönlichkeit eines Menschen verändern? Und so weiter. Und damit sind wir schon mittendrin in dem Thema des heutigen Tages. Sind Sie vorbereitet auf das Leben? Was erwartet Ihr künftiger Arbeitgeber von Ihnen? Worauf ist Ihr Studium ausgerichtet? Es geht doch schlicht und ergreifend immer um Kompetenzen. Es geht um fachliche Kompetenzen, es geht um sozial-kommunikative Kompetenzen, es geht um methodische Kompetenzen und es geht manchmal auch um personale Kompetenzen. Hier ist eine richtig schöne Definition einer personalen Kompetenz. Man kann sie nur sinnvoll im Zusammenhang mit dem Konstrukt erklären, mit dem sie gesehen wird. Das Konstrukt hier heißt berufliche Pflege. So darf eine Folie niemals aussehen. Niemals. Das ist eine böse Folie. Machen Sie das nicht, kommen Sie nicht in den Pädagogenhimmel. Ich habe das Ganze mal ein bisschen zusammengeschnurrt. So darf eine Folie auch nicht aussehen. Aber ja, so ist das. Ne? Personale Kompetenz. Frau Professorin Hundenborn hat das richtig, richtig schön beschrieben. Die hat gesagt, was ist eigentlich personale Kompetenz? Das bedeutet, dass Sie lernen sollen in Ihrem Studium, sich auf die Herausforderungen Ihres Berufes einzulassen. Sie sollen sich vor Belastungen schützen. Sie sollen körperlich und seelisch gesund bleiben. Sie sollen mitgehen, ohne krank zu werden, ohne hart zu werden, ohne Mauern aufzubauen. Sie sollen den anderen Menschen in seiner individuellen Persönlichkeit wahrnehmen, ihn respektieren und wertschätzen, ohne ihn verändern zu wollen. Sie sollen ihre persönliche Haltung zu existenziellen und ethischen Fragen klären. Viel, viel Spaß dabei. Heute habe ich einen Organspendeausweis, morgen habe ich keinen mehr. Wenn ich dann wieder irgendwelche Studien lese, dann habe ich wieder einen. Und wenn ich demnächst Menschen berate, dann reiße ich ihn wieder durch. Sie sollen Ihre persönliche Haltung zu diesen Fragen nicht klären. Aber Sie sollen sie wenigstens mal reflektiert haben. Sie sollen die Wirkung der eigenen Person einschätzen und berücksichtigen können. Meine Kollegen haben früher zu mir gesagt, man muss dich kennen, um dich zu mögen. Ja. Sie sollen die Wirkung der eigenen Person einschätzen und berücksichtigen lernen. Das ist eine krasse Herausforderung. Sie sollen politisches und gesellschaftliches Bewusstsein herausbilden. Okay, wir sind hier in Leipzig. Sie sollen Einfluss auf die Zukunft Ihres Landes nehmen. Wir sind hier in Leipzig. Ist Ihnen klar, was hier passiert ist und auf welche, also Politik wird vielleicht in Berlin gemacht, aber die Zukunft dieses Landes ist hier entschieden worden. Und Sie sollen, und das ist einer der schönsten Sätze dabei, Sie sollen unabhängig von konkreten beruflichen Anforderungen Vertrauen in sich selbst entwickeln. Es gibt eine wunderschöne Definition dafür, einen Begriff, der das alles umschreibt. Das alles, das geht weit hinaus über das, was Ihr Arbeitgeber von Ihnen erwarten wird. Ihr Arbeitgeber erwartet Kompetenz, Performance, er erwartet Skills, er erwartet Charisma. Das sind die Faktoren, für die Sie eingestellt werden. Gekündigt werden Sie dann wegen anderer. Leider oft genug wird Kompetenz statt Charakter erwartet und auch Kompetenz statt Charakter herausgebildet. Performance anstelle von Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, Skills statt Tugenden und Charisma ohne Barmherzigkeit. Und diese statt und ohne, diese ohne, also ohne das fehlt was. Und jetzt? Ich habe mir das alles mal durchgelesen und das erinnert mich sehr stark an das Konstrukt von der seelischen Reife. Und das tue ich Ihnen jetzt mal an. Kennen Sie dieses, das ist das Liebigsche Fass. Habe ich aus der Schweinemast geklaut. Also das, was ich da wegradiert habe, da standen sehr schlimme Neurotransmitter und Aminosäuren und so. Es gibt ein Liebigsches Minimumgesetz. Wo fließt das Wasser raus? Na? Oh, das fließt da raus, wo die Daube am kürzesten ist. Das ist das Liebigsche Minimumgesetz. Es sagt, die Flüssigkeit in einem Fass kann nur so hoch steigen, wie die kürzeste Daube hoch ist. Und nur wenn die kürzeste Daube verlängert wird, dann kann das Fass mehr Wasser fassen. Und jetzt meine Frage, sind Sie vorbereitet auf das Leben? Fehlende seelische Gesundheit ist einer der größten Hemmfaktoren im Leben eines Menschen. Seelische Gesundheit und Reife, die umfasst verschiedene Punkte. Ich kann meine Gefühle verantwortlich steuern, ja, Impulskontrolle, ich mache nicht jeden platt, obwohl mir gerade danach zumute ist. Ich kann andere respektieren und lieben, ohne sie nach meinen Vorstellungen verändern zu wollen. Viel Spaß, sehr geehrte Damen und Herren, besonders die Herren, die bald heiraten werden und die Damen, die immer noch versuchen, ihre Männer zu verändern. Vergessen Sie es. Ja, ich habe gelernt, mit Fehlern zu leben. Und ich gestehe das auch anderen zu, dass sie Fehler machen. Ich erwarte weder von mir noch von anderen Perfektion. Das ist ein Zeichen für geistige Reife, für seelische Gesundheit. Perfektion, Perfektionismus ist eine ganz üble Sache, denn die endet immer im Ausbrennen. Ich bin wahrhaftig geworden im Blick auf meine Stärken und Schwächen, Gaben und Grenzen und ich kann freimütig dazu stehen. Ich weiß um meine Geschichte und ich kenne den Einfluss der Vergangenheit auf meine Gegenwart. Ich weiß um problematische oder zerstörerische Verhaltensmuster, die aus meiner Vergangenheit kommen. Ja, ich arbeite mich gerne zu Tode. Ich weiß auch, wo das herkommt. Ich habe gelernt, mich von solchen Mustern zu befreien. Habe ich wirklich? Noch eine kleine Auswahl. Ich habe mich gelöst von den Vorstellungen und Erwartungen meiner Herkunftsfamilie. Ich habe Vater und Mutter verlassen. Ich habe mich von ihren Erwartungen an mein Leben befreit und ich gehe einen Weg frei von den Vorstellungen anderer über mich. Das ist ein Zeichen für geistige Reife. Ich weiß über meine Persönlichkeitsstruktur Bescheid. Ich kenne ihren Einfluss auf mein Leben. Und so weiter und so weiter. Ich kann zuhören, ohne gleich selbstbezogen zu reagieren. Mensch, das ist eine große Gabe. Das Kind, das bezieht alles auf sich. Aber irgendwann mal lernt es zu differenzieren und weiß, nein, das hat nichts mit mir zu tun. Ich habe in Summe eine stabile Identität. Nochmal, sind Sie vorbereitet auf das Leben? Seelische Unreife ist einer der wichtigsten Hemmfaktoren im Leben eines Menschen. Ist Ihre seelische Entwicklung mitgekommen oder haben Sie nur kognitives Wissen, nur Fähigkeiten und nur Fertigkeiten angesammelt? Ich arbeite in der Uniklinik, in der Krankenpflegeschule und ich bin da zum Beispiel sehr in der Prüfungsangstberatung unterwegs. Und wenn Auszubildende dann zu mir in die Sprechstunde kommen, dann arbeiten wir im Grunde genommen nur an der Entwicklung einer seelischen Reife. Prüfungsangst ist eine Form der sozialen Phobien, die nimmt übrigens nicht ab im Laufe der Zeit, die wird immer größer. Also arbeiten Sie daran, wenn Sie sie haben. Wir haben in der Krankenpflegeschule ein Modul eingerichtet, wo die Schüler die Möglichkeit haben, diese Kompetenzen zu entwickeln, die ich gerade beschrieben habe. Sie haben die Möglichkeit, in die Eigenreflexion zu gehen, ein bisschen Selbstexploration zu lernen und sich mal auf den Grund zu gehen. Wer bin ich und warum bin ich so, wie ich bin? Und das hat ganz viel mit Individualpsychologie zu tun. Der Begriff Individualpsychologie, der hat zu unglaublich vielen Missverständnissen geführt. Adler war ein österreichischer Arzt und Psychotherapeut, der lebte von 1870 bis 1937 Also 1870, 1937 und jetzt müssen Sie sich den gesellschaftlichen Kontext einmal vorstellen. Das war eine Zeit, als die meisten Fachwissenschaftler noch reduktionistisch eingestellt waren. Sie haben Teilphänomene für das Verhalten des Ganzen verantwortlich gemacht. Sie müssen sich vor Augen führen, dass die Kopenhagener Deutung von Niels Bohr aus dem Jahre 27 erstmals auf Kausalität verzichtet. Niels Bohr, der prägte so Begriffe wie Quantenpostulat, Beobachterrelativität und Komplementarität. Und mit ihm begann jetzt das Ende einer wissenschaftlichen Periode, die mit Kepler, Newton und Galilei begonnen hatte. Und in dieser Zeit war Kausalität die einzige Erklärung für alle Phänomene. Ganzheitlichkeit befand sich noch in den Anfängen. Holismus ist gerade ein Jahr vorher in die wissenschaftliche Welt eingeführt worden. Adler vertrat jetzt eine holistische Einstellung. Er sagte, der Mensch ist unteilbar und man muss ihn immer als ganzes Individuum ansehen. Und sein Handeln folgt einer Zielgerichtetkeit. Individualpsychologie meint nichts weiter, als dass das Individuum indivisibel ist, unteilbar. Und diesen Begriff, den setzt er jetzt dem strengen Kausalitätsbegriff der Freudschen Psychoanalyse entgegen. Oh, Verzeihung. Bei Freud ist es ja so, wie in allen kausalen Motivationstheorien, dass verschiedene rückwärtige Faktoren, zum Beispiel Fixierung bestimmter traumatisierender Ereignisse, komplexe Prägung und Sonstiges die treibende Kraft darstellen. Und Adler sagt, nein. Nein, du musst davon ausgehen, du darfst nicht davon ausgehen, dass die Art, wie du dich entwickelt hast, irgendetwas zu tun hat mit dem, was du erlebt hast, sondern etwas anderes. Adler ging davon aus, dass der Mensch Ziele, Fiktionen und Ideale mittels eines fantasierend antizipatorischen Aktes nach vorne in eine unbestimmte Zukunft projiziert. Und aus dieser Zukunft wirken sie jetzt als eine Kraft und der Mensch kann sich ihr nicht entziehen. Der Charakter bzw. der persönliche Lebensstil bildet sich nach Adler nicht durch kausal prägende Einflussnahmen von Anlage- und Milieufaktoren heraus. Das Kind bildet seinen persönlichen Lebensstil durch die in schöpferischer Weise entwickelten Meinungen über sich selbst, über die Welt und daraus konstituiert es dann sein Weltbild. Und damit sind wir nämlich schon bei der Frage, was ist eigentlich Lebensstil? Lebensstil. Adler sagt, der Lebensstil, das ist die kennzeichnende Art, wie jemand die Welt interpretiert, wie er sie bewertet und wie er lernt, in dieser Welt zurechtzukommen. Man bezeichnet das auch als persönliche Logik. Der Lebensstil bildet sich in den ersten 6 Jahren des Menschen aus. Aber er bestimmt zeitlebens das Denken und das Handeln eines Menschen. Vielleicht, also es gibt da Untersuchungen von Neugeborenen, normale Neugeborene, wenn die irgendwas wollen, Windel voll oder Hunger oder so, dann schreien sie, wah, die brüllen ganz fürchterlich und gestikulieren. Und dann hat man Neugeborene von tauben Eltern angeschaut, also Eltern, die nicht hören können, und hat festgestellt, wenn die Neugeborenen die Hose voll haben oder Hunger haben, dann schreien sie vielleicht einmal, zweimal und merken, es passiert nichts und dann ändern sie ihre Strategie sofort. Sie fangen dann an, ganz wild zu gestikulieren, zu pressen, die werden dunkelviolett im Gesicht und machen schlimme Sachen, aber schreien tun sie nicht mehr, denn sie haben gelernt, ziemlich früh, gerade auf der Welt, sie haben gelernt, wenn ich schreie, dann wird meine Windel nicht gewechselt. Ich muss etwas anderes machen, um das zu kriegen, was ich will. Und man sagt, der Lebensstil, wie ist die Welt, was will ich, was muss ich dafür tun, um das zu kriegen, was ich will, der entwickelt sich richtig, richtig früh. Mit 2 Jahren hat das Kind das drauf. Mit 2 Jahren weiß das Kind, was es tun muss. Gucken Sie die ganzen verzweifelten Mütter vor den Supermarktregalen an, dann wissen Sie, dass der Satz stimmt. Mit 6 Jahren ist der Lebensstil richtig gut ausgebildet und danach verschwindet er im Unbewussten. Das Individuum hat jetzt seine Orientierung gefunden. Alle Wahrnehmungen folgen dieser von der Lebenslinie festgelegten Spur. Und von besonderer Bedeutung ist, dass der Mensch sich dieser Beeinflussung nicht bewusst ist. Normalerweise ist uns unser wirkliches Sein, die Art, wie wir agieren und wie wir interagieren, unsere persönliche Logik verborgen. Aber manchmal tritt sie zutage, und zwar häufig unter Umständen, in denen eine wirksame Kontrolle durch unser regulierendes Großhirn nicht möglich ist. Es gibt da diesen Spruch im Talmud, wenn du wissen willst, wie ein Mensch wirklich ist, dann guck dir an, wie er ist im Spiel, wie er ist im Rausch und wie er ist im Zorn. Und dann weißt du, was in ihnen drin steckt. Weihnachten. Weihnachten ist ein super Indikator. Sie haben viel zu viel gegessen, sich viel zu wenig bewegt. Sie sind mit ganz vielen lieben und weniger lieben Menschen auf engem Raum eingesperrt und dann kommt raus, was ihnen wirklich drin ist. In der Klinik habe ich das auch beobachtet. Früher war es anders, da durfte man noch öfter ins Krankenhaus kommen und ich habe viele Patienten begleitet, wirklich über 10 und mehr Jahre und Parkinson-Patienten oder demenzerkrankte Patienten. Bei Parkinson, ein Drittel aller Parkinson-Erkrankungen geht mit einer Demenz einher, da ist es so, dass tatsächlich der Kortex, die Hirnrinde degeneriert. Es gibt ja diesen bösen Satz, Wissen ist das, was übrig ist, wenn du alles, was du gelernt hast, vergessen hast. Der ist gar nicht so schlecht, denn du hast alles, was du gelernt hast, vergessen und du bist das geworden, was du wirklich bist. Bei diesen Demenz- und Parkinson-Erkrankten, da habe ich Ähnliches beobachtet. Wir haben ja in unserem Großhirn ganz viel abgespeichert. Wir haben gesellschaftlich Konventionen abgespeichert, dass man Bitte sagt, dass man Danke sagt, dass man höflich ist, dass man seine Frau nicht beleidigt und sowas in der Art. Und bei diesen Hirnabbauprozessen, da geht das eben verloren. Und alles das, was wir mal gelernt haben, das ist weg. Und du bist tatsächlich reduziert auf das, was du wirklich bist. Und ich habe mich oft genug zu Tode erschreckt. Ich erinnere mich an einen Parkinson-Patienten, den ich bestimmt über 10 Jahre begleitet habe, mit Demenz, also vergesellschaftet. Er war am Anfang ein total höflicher Mensch. Und dann veränderte er sich mehr und mehr. Und irgendwann mal kam ich rein und er sagte, was willst du von mir, du blöde Kuh? Und ich sagte, Herr Meier. Und er sagte, oh, Entschuldigung, ich dachte, Sie wären meine Frau. Ja. Also da hat er noch differenziert. Zu Krankenschwester musst du nett sein, zu deiner Frau musst du nicht mehr nett sein. Später konnte er diese Differenzierung auch nicht mehr aufrechterhalten. Und es war echt hart, ihn dann noch zu begleiten. Ich habe das ganz oft beobachtet. Ich habe beobachtet, wenn die regulierende Funktion des Kortex, der Kortex verschwindet und du das bist, was du wirklich bist, dann gibt's ganz unterschiedliche Menschentypen. Die einen haben sich tatsächlich verwandelt in, also wirklich sehr herausfordernde Persönlichkeiten. Und dann gab's andere. Die haben auch nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Die haben vergessen, dass ich gerade drin war und ach, alles Mögliche. Aber die hatten irgendwie eine Sanftheit, eine in sich ruhende Gelassenheit. Das hat mich ziemlich beeindruckt. Und ich habe mir damals die Frage gestellt, Mist, wenn mir das passiert, wer bin ich dann? Also wenn ich jetzt in diesem Moment so ein Ereignis hätte, wer bin ich dann, wenn ich reduziert bin auf mein wirkliches Sein? Ich war damals schon ein sehr ehrlicher Mensch und die Antwort, also furchtbar, nicht. Ich wollte, dass um nichts in der Welt das rauskommt, was ich wirklich bin. Und diese Frage stelle ich Ihnen auch. Wer sind Sie, wenn Sie reduziert sind auf Ihr wirkliches Sein, wenn alles das, was Sie an gesellschaftlichen Konventionen erlernt haben, weg ist, wenn das herauskommt, was Sie tief in Ihrem Innern wirklich sind? Mich hat das furchtbar erschreckt und ich habe von da an gesucht, wie man sein Wesen im Innersten verändern konnte. Also ich habe eine Menge an kognitivem Wissen angehäuft. Ich weiß, wie man höflich ist und wie man Menschen begegnet. Aber das ist alles nur erlernt. Und gibt es eine Möglichkeit, dass dieses Erlernte zum Teil deines Wesens wird? Kann man das Grundwesen eines Menschen verändern? So, und jetzt kommen wir zurück zum Adler. Die Antwort gibt's gleich. Adlers tragender Gedanke ist die Erkenntnis von der Bedeutung der menschlichen Gemeinschaft für die Entwicklung des Charakters. Also, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Er ist alleine nicht zu denken. Eckstein sagt das. Die Bibel sagt sowas Ähnliches. Sie sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Als Gott ihn geschaffen hat, da hat er ihn in Gemeinschaft mit sich geschaffen. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Er ist ein soziales Wesen, dessen Probleme von seiner Haltung zur Gemeinschaft abhängen. Als solches ist er ohne engen Zusammenschluss mit seinesgleichen nicht existenzfähig. Er bildet mit ihnen einen sozialen Organismus. Und das einzelne Individuum, das drückt mit seinem Wesen, seinem Charakter und in allen seinen Handlungen seine spezifische Einstellung zur Gemeinschaft aus. Der Mensch bezieht Stellung. Adler sagt, der Mensch ist nicht einfach nur das Produkt seiner Umwelt, von Kräften, die auf ihn einwirken. Er positioniert sich zu dem, was ihn beeinflusst hat. Und diese Positionierung hängt von der Vorstellung ab, die er früh und zeitig in seinem Leben erworben hat. Wenn Sie den radikalen Konstruktivismus kennen, dann entdecken Sie jetzt Parallelen. Ernst von Glaserfeld sagt nämlich, dass man gar nicht zu sehr tief in dieses konstruktivistische Denken eindringen muss, um sich darüber klar zu werden, dass diese Anschauung, der Mensch positioniert sich zu dem, was er erlebt, unweigerlich dazu führt, den denkenden Menschen und ihn allein und nur ihn allein für sein Denken, sein Wissen, sein Handeln und damit auch für sein Tun verantwortlich zu machen. Nach Glaserfeld ist heute, da Behavioristen nach wie vor die Verantwortung auf die Umwelt schieben und Soziobiologen einen großen Teil davon auf die Gene abwälzen möchten, eine Lehre ungemütlich, die andeutet, dass wir die Welt, in der wir zu leben meinen, uns selbst zu verdanken haben. Also die Welt, in der wir meinen, in der wir heute leben, die haben wir uns selbst zu verdanken. Der Mensch sucht als soziales Lebewesen nach seinem Platz im Leben, in der Gemeinschaft, zu der er gehört. Er will dazugehören. Der Adler nennt das die Logik des Zusammenlebens. Und diese Grundlage dieser Logik ist die Anerkennung voller Gleichwertigkeit der Menschen. Nur wenn wir uns gleichwertig fühlen, ich bin genauso wertvoll wie du, wie jeder andere, dann können wir uns unseres Platzes in der Gemeinschaft sicher sein und auch das notwendige Gefühl der Zusammengehörigkeit entwickeln. Und Adler nennt dieses Gefühl Gemeinschaftsgefühl. Das Gemeinschaftsgefühl, das stellt die grundsätzliche Voraussetzung harmonischer mitmenschlicher Beziehungen dar. Und er hat eine ganz tolle Definition dazu verfasst. Er sagte nämlich, das Gemeinschaftsgefühl, das besagt nach Adler vor allem ein Streben nach einer Gemeinschaftsform, die für ewig gedacht werden muss. Wie sie etwa gedacht werden könnte, wenn die Menschheit das Ziel der Vollkommenheit erreicht hat. Also Adler sagt, hey, jeder Mensch hat einen Gemeinschaftssinn. Der ist in diesem Menschen angelegt. Das Gemeinschaftsgefühl, das ist mehr oder weniger ausgeprägt, aber es ist in jedem Menschen da. Es ist ein Streben in uns nach einer Gemeinschaftsform, die aber nicht Gemeinschaft zum Ehepartner oder in einer Gesellschaft ist, sondern das ist eine Gemeinschaftsform, die für ewig gedacht werden muss. Wie sie etwa gedacht werden könnte, wenn die Menschheit das Ziel der Vollkommenheit erreicht hätte. Ich zitiere Adler. Er sagt, es handelt sich niemals um eine gegenwärtige Gemeinschaft oder Gesellschaft, auch nicht um eine politische oder religiöse Form, sondern das Ziel, das zur Vollkommenheit am besten geeignet ist, das müsste ein Ziel sein, das die ideale Gemeinschaft der ganzen Gesellschaft bedeutet. Die letzte Erfüllung der Evolution. Ich fasse das zusammen. In jedem Menschen gibt es einen angelegten Gemeinschaftssinn. Und der Adler sagte, ja, aber nichts auf dieser Welt, egal was wir suchen, nichts wird diesen Gemeinschaftssinn erfüllen. Er ist durch nichts Irdisches zu befriedigen. Schmidt interpretiert Adlers Begriff des Gemeinschaftsgefühls als ein tief im Menschen verwurzeltes Grundgefühl des Dazugehörigseins, das eingebettet sein in einen größeren, sozial und durchaus auch kosmisch zu verstehenden Seinszusammenhang. Es kann sich zum Beispiel in Liebe, es kann sich in tiefer Gläubigkeit äußern. Also, bis hier halten wir fest, der Mensch ist ein soziales Wesen und sein elementares Grundbedürfnis ist das nach Gemeinschaft. Auf dem Weg in diese Gemeinschaft hinein, da tritt das Individuum jetzt unvermeidbar in einen Vergleich mit den anderen und es entdeckt dabei seine eigenen Fehler und Mängel, wobei der Begriff Mangel und Fehler nicht die Wirklichkeit abbildet, sondern es ist eine subjektive, vom Einzelnen so empfunden und bewertete Wahrheit. Adler nennt das, was er entdeckt, Minderwert. Er beschreibt drei Formen des Minderwertes. Die erste, das ist die biologische Minderwertigkeit. Naja, wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir nackt, wir haben keine schöne Kleidung, kein ordentliches Fell, wir haben keine scharfen Zähne, wir können nicht so schnell laufen wie irgendwelche Tiere. Das ist einfach biologische Minderwertigkeit im Begriff von Adler. Er sagt, das ist überhaupt gar nicht schlimm, sondern es trägt dazu bei, dass der Mensch sich entwickelt, dass Fortschritt stattfindet und so weiter. Wir basteln uns Kleidung, wir basteln uns Waffen, wir basteln uns Autos, wir entwickeln uns einfach weiter. Biologischer Minderwert, nicht schlimm. Das zweite Minderwertigkeitsgefühl, das nennt er kosmisches Minderwertigkeitsgefühl. Davon wurde der Mensch erfasst, als er seine geistigen Fähigkeiten entwickelte und seine Kleinheit im Weltall, seinen unentrinnbaren Tod und die Begrenztheit seiner Existenz erkannte. Das ist auch nicht schlimm. Der Adler sagt, dieses Minderwertigkeitsgefühl, das führt ebenfalls zu kompensatorischen Eigenschaften, zu Religion, zu Philosophie, zu Kunst. Der Mensch entdeckt seine Schöpferkraft, er sucht Ewigkeit, er sucht eine persönliche Beziehung zu überirdischen Kräften, er möchte sein Schicksal in die eigene Hand nehmen. Dieses kosmische Minderwertigkeitsgefühl ist nicht schlimm. Es führt dazu, dass du mit einer ehrfürchtigen Achtung und einem ehrfürchtigen Staunen die Schöpfung anschaust und die Harmonie und Ordnung darin. Aber die dritte Form, der soziale Minderwert, der ist wirklich böse. Die ersten beiden, die treiben den Menschen in die Gemeinschaft hinein. Aber diese dritte Form treibt den Menschen von der Gemeinschaft weg. Es ist destruktiv, es zerstört und es beugt den Menschen unter der Last seines gewaltsamen, das Sein in Frage stellenden Einflusses. Es ist das Gefühl des sozialen Minderwertes. Und der Adler, der beschreibt seine Entstehung wie folgt. Das Kind erlebt seine Geringfügigkeit, wenn es sich mit der Größe, der Macht und den Fähigkeiten seiner Eltern, anderer Erwachsener und älterer Geschwister vergleicht. Unsere gegenwärtigen Methoden der Kindererziehung machen es ihm weiter seine Schwäche bewusst. Wir geben dem Kleinkind wenig Möglichkeiten, seine Stärke und Fähigkeit zu erleben. Entweder verzärteln wir es und verwöhnen es, oder wir schelten es und bestrafen es und stärken es weiter in der Annahme seiner Mangelhaftigkeit. Sozialer Minderwert. Da gibt es ein paar interessante Beispiele zu. Irgendwann mal entwickelt das Kind seinen Willen. Also es entdeckt, ich habe einen Willen. Beobachten Sie mal ein kleines Kind, wenn es gerade laufen lernt. Haben Sie es vor Augen? Haben Sie schon mal so ein Kind gesehen? Es lernt gerade laufen. Es hat eine Körperhaltung. Das ist atemberaubend. Die schaffen wir nie wieder. Total aufrecht. Mit einem Selbstbewusstsein fängt es dann mit kleinen Tippelschritten an, sich zu bewegen. Und für das Kind konnte bisher immer nur robben, ja, und musste hin und her getragen werden. Und jetzt kann es plötzlich stehen. Das bedeutet für das Kind, mir liegt die Welt zu Füßen. Also wirklich, ich bin Gott, mehr oder weniger. Ich kann jetzt alleine überall hinkommen. Und dann kommt der Papa und sagt, denkste, und schlemmt es wieder ab. Das Kind entwickelt irgendwann mal einen eigenen Willen. Es darf diesen Willen auch haben. Es darf entdecken, dass es einen Willen hat. Es darf, kriegt ihn noch nicht immer. Das nennt man die Phase der Willensbildung. In Deutschland hat diese Phase einen anderen Namen. Na, wie nennen wir sie hier? Das ist die Trotzphase. Ist doch abgefahren, oder? Das ist die Phase der Willensbildung und wir nennen das die Trotzphase. Was steht in diesen alten Erziehungsratgebern für die Eltern? Und der Trotz, der Willen des Kindes muss jetzt gebrochen werden. Das steht wirklich drin. Und wissen Sie was? Ihre Großeltern und Ihre Eltern sind die, die mit solchen Erziehungsratgebern aufgewachsen worden sind. Aufgewachsen worden sind, trifft es eigentlich, nicht wahr? Ja, unsere Kultur, die trägt noch ein Übriges dazu bei. Dann stehen wir in der Schule und dann verlesen wir, ich als Lehrer, nicht wahr, wie viele Noten es gab, wie viele Einsen es gab, Zweien, Dreien, Vieren, Fünfen, Sechsen. Und dann weiß jeder in der Klasse, wer die Fünf hat, wer die Sechs hat. Das stärkt das Selbstbewusstsein unserer Schüler enorm. Also wirklich sehr genial. Dann leben wir hier draußen in dieser Gesellschaft, in der du nichts wert bist, wenn du kein Geld hast, wenn du nicht Leistung generieren kannst, wenn du nicht in irgendeiner Weise teilhaben kannst. Ich hatte so viele Patienten, die gesagt haben, mein Leben ist doch nichts mehr wert, weil ich nichts mehr tun kann. Ich kann doch nichts mehr tun, ich bin doch völlig unnütz. Oh, sozialer Minderwert, echt übel. So, jetzt passiert Folgendes. Der entsteht in jedem von uns. Der entsteht manchmal in uns, ohne dass Eltern irgendwas falsch gemacht haben. Er entsteht manchmal einfach nur, weil wir uns auf bestimmte Art und Weise positioniert haben. Ich erzähle noch eine Geschichte. Ich liebe Geschichten. Mein Vater ist Bauer und er hat Schafe. Schafe, so, bäh und so. Und manchmal ist es so, dass Schafe ihre Lämmer nicht annehmen. Und dann ist Papa ja ein lieber Bauer, nicht wahr? Dann gibt er ihnen das Fläschchen und dann streichelt er sich und dann werden die Schafe immer größer. Und dann war das eines Tages so, Papa total lieb mit diesen Schafen, Fläschchen streicheln, zärteln und so. Und dann kam ich nach Hause und die Schaffelle hing auf der Wäscheleine. Ey, ich war ein Kind, ich kam aus dem Kindergarten nach Hause und die beiden Schafe hingen auf der Wäscheleine und ich wusste, ich habe ein Problem. Papa mag die Schafe, Papa streichelt die Schafe, Papa mag mich, Papa streichelt mich, ich habe ein ernsthaftes Problem. Sie müssen das mal vor dem Hintergrund sehen, dass das Kind ein rein emotionales Wesen ist. Das Kind bezieht alles auf sich. Das ist ein Zeichen für geistige Unreife, aber das kann es auch noch gar nicht. Das entwickelt sich erst später. Also wenn Mama und Papa sich trennen, dann glaubt das Kind, ich bin schuld. Wenn Mama Kopfschmerzen hat, dann glaubt das Kind, ich bin schuld. Seien Sie bloß vorsichtig. Das Kind bis zum 8. Lebensjahr ist ein rein emotionales Wesen. Ich habe mir das nicht gefallen lassen von Papa damals. Ich bin hingelaufen und habe gesagt, Papa, was soll das? Du hast die Schafe lieb gehabt. Und er sagte, ja, aber weißt du, die waren doch zu nichts Nütze. Jo, nicht wahr? Mensch, du hast ein Problem. Dann habe ich das ein bisschen abgeschickt. Man muss ja vorsichtig sein mit Papa. Papa, sag mal, wirst du Mausi, Mausi ist unser Pony, wirst du Mausi auch schlachten? Papa sagte, nein, Mausi arbeitet ja. Papa, wirst du Bobby schlachten, unser Hund? Und Papa sagte, nein, Bobby ist ja ganz wichtig, der bewacht ja das Haus, der arbeitet ja. Und dann war mir klar, Mensch, du musst dein Leben ändern. Also ehrlich, mein Papa hat nichts falsch gemacht, aber das Kind positioniert sich zu dem, was es erlebt. Und wenn Sie meine Freunde fragen, ich bin ein großartiger Arbeiter vor dem Herrn, aber nicht, weil ich auf Arbeiten stehe, sondern weil ich gelernt habe, wenn du nicht arbeitest, dann wirst du geschlachtet. Ja. Also, diesen erlebten Minderwert, Gott, du bist nicht so viel wert wie die anderen. Das versucht das Individuum auszugleichen und zu kompensieren. Es ändert jetzt sofort seine Richtung. Nicht mehr die Einordnung in die Gemeinschaft da, die horizontale Bewegung steht im Vordergrund, sondern eine Bewegung auf der vertikalen Ebene. Das Gefühl eines Minderwertes, das führt immer zu einer Überkompensation. Überkompensation, du bist dir deines Lebens nicht sicher, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so schön, ich bin nicht so schnell, ich bin nicht so fleißig wie die anderen. Überkompensation, ich muss jetzt irgendwas machen. Adler hat ein Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit der Kompensation beschrieben. Er sagt, wer das drückende Gefühl einer tatsächlichen oder angenommenen Minderwertigkeit durch Kompensation zu überwinden versucht, der wird niemals zu einer Lösung kommen. Denn er trägt den Zweifel an sich und an seinem Wert mit sich. Gleichgültig, wie hoch er steigen mag, Kompensation führt immer zur Überkompensation. An der Stelle sage ich unseren Schülern immer, wenn jemand in eine Situation sehr hoch einsteigt, so dieses Brüllende und wir werden miteinander reden, dann dürfen sie davon ausgehen, dass hinter so einer hohen Überkompensation ein sehr tiefer Minderwert steckt. Und dann sind die immer viel entspannter in solchen Gesprächen. Ja, nach Adler kann der Versuch der persönlichen Überlegenheit, das Geltungsstreben, was sich aus der Überkompensation entwickelt, niemals zur Überwindung des empfundenen Minderwertes führen. Gleichgültig, was dieser Mensch erringt, Macht, Bildung, Schönheit, Liebe, Anerkennung, er wird ständig mit der Angst leben, seinen so gesicherten Stand in der Gemeinschaft wieder zu verlieren. Niemand kann seinen Platz finden, der nicht die Sicherheit und die unbedingte Gewissheit hat, dass durch seine bloße Existenz sein Platz im Leben sicher ist. Allein unsere Existenz sichert uns den Platz im Leben. Und nicht, dass du das Haus bewachst und die Schafe hütest und gut bist und ach, sowas in der Art. Jo, der Mensch allein, genau, jetzt nächste Folie. Ach so, aus dieser Überkompensation heraus begegnet er denn den anderen Menschen, das habe ich gerade schon erklärt. Ich springe mal zur nächsten Folie. Jetzt ist die große Frage, wie kann man sich verändern? Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, was ich an mir entdeckt habe, so dieses Beispiel mit Cortex, Degeneration und so weiter, was ich wirklich bin, tief in meinem Wesen, das hätte ich damals niemandem zeigen wollen. Das hier, wenn die Auszubildenden mal ihre persönliche Überkompensation entdeckt haben und herausgefunden haben, warum sie das tun, was sie tun, warum sie so sind, damit will man auch nicht leben. Man will das irgendwie ändern. Und darum ist die nächste Frage, wie kann es denn zur Veränderung kommen? Glaserfeld hat gesagt, Der Mensch ist allein für sein Denken, sein Wissen, sein Handeln und damit auch für sein Tun verantwortlich zu machen. Und das möchte ich mal als ersten Schritt zur Veränderung hinstellen. Am Anfang eines Veränderungsprozesses steht die Betonung der Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen für seine selbst geschaffene Lebensrealität. Übernimm Verantwortung. Das bin ich. Ich bin so. Der Entschluss, mit sich selbst ehrlich zu sein, ist ein harter Entschluss, aber der ist wirklich gut. Ja, dann mit sich selbst ehrlich zu sein, genau. Die Frage ist, wer bin ich denn? Es gibt ein paar wundervolle Hilfsmittel, wie man das herausfinden kann. Rute ist ein nach dem individualpsychologischen Ansatz arbeitender therapeutischer Seelsorger und der beschreibt die Bedeutung des persönlichen Lebensstils mit dem Bild eines Generalschlüssels. Wenn man herausfindet, wenn ich herausfinde, wie ich bin, dann kann ich mit diesem Generalschlüssel mir Zugang zu allen Räumen in diesem Haus verschaffen. Ich analysiere meinen Lebensstil, ich habe Zugang zu meinen Hauptcharakterzügen und so weiter. Und es gibt da zum Beispiel 5 ganz einfache kleine Fragen, die jede gute Freundin, jeder guter Freund Ihnen stellen kann. Und der bringt einen ziemlich schnell auf den Grundcharakter. Wenn die Leute zu mir in die Prüfungsangstberatung kommen, dann frage ich sie immer diese 5 Fragen. Dann sage ich, okay, dann stellen Sie sich die Prüfung mal vor. Dann Prüfung, gell? Und dann, wenn Sie jetzt die Prüfung sich vorstellen, da reingehen in den Prüfungsraum, wer sind Sie? Das Selbstbild. Und dann kommen immer solche Antworten, ja, ich bin ein Loser, ein Versager, ich bin ein Kaninchen, ich bin der gleich fertig gemacht wird. Also nehmen Sie eine Situation in Ihrem Leben und stellen Sie sich die Frage, wie siehst du dich selbst in dieser Situation? Und dann die 2. Frage, das Bild von den anderen. Wie sehen die anderen dich denn? Wie sehen die Lehrer sie denn, die sie da prüfen werden? Ja, als totalen Versager, der hat nicht gelernt und so weiter. Das Selbstbild, das Bild, das der Mensch von anderen hat, das ist sehr charakteristisch. Das überträgt man auch auf andere soziale Situationen. Das Weltbild, die 3. Frage, und wie wirkt das Ganze jetzt auf Sie? Wie ist diese Welt? Das ist total anstrengend, das ist eigentlich total stressig und andauernd muss man um sein Leben kämpfen und so weiter. Und dann die 4. Frage, und was ist jetzt in dieser Situation Ihr Ziel? Diese Frage zielt darauf ab, herauszufinden, was dem Menschen wirklich Bedeutung und Sicherheit gibt. Ja, ich will da schnell fertig sein, ich will die Prüfung gut machen. Und wozu? Naja, wenn ich die Prüfung gut mache, dann habe ich bestanden, dann habe ich es hingekriegt. Aha, und wozu wollen Sie es hinkriegen? Naja, wenn ich es nicht hinkriege, das geht nicht. Das kann man noch nicht mal denken. Also nur, wenn man eine Sache hingekriegt hat, dann ist alles gut. Dann hat man Bedeutung und Sicherheit. Sie kennen Ihre eigenen Ziele oder Fehlziele in Ihrem Leben. Nur wenn ich der Größte bin, nur wenn ich der Beste bin, nur wenn dann. Und die 5. Frage ist immer, und mit welchen Mitteln und Methoden erreichen Sie das? Was tun Sie dazu? Und dann kann man herausfinden, passt die Methode nicht. Also das ist so der erste Schritt. Übernimm Verantwortung, finde mal heraus, wer du bist. Geh den Dingen auf den Grund. Woher kommt das, dass du so geworden bist, wie du geworden bist? Ja, mein Papa, Wäscheleine, ich Kind, komische Erfahrungen, komische Ideen. Nochmal, er konnte nichts dafür. Geh den Dingen auf den Grund. Und der 3. Schritt ist dann, hey, dann trainiere kritische Lebensstilaspekte und Verhaltensmuster um. Du kannst sie ändern. In der Schrift steht was von Erneuerung des Denkens. So wie wir uns Dinge angewöhnen können, so können wir sie auch wieder abgewöhnen. Was wir uns antrainiert haben, das kann man sich auch wieder abtrainieren. Es dauert ungefähr so lange, wie wir es antrainiert haben. Also fangen Sie besser jetzt an, dann haben Sie noch was von Ihrer 2. Lebenshälfte. Ja, im Talmud gibt es einen sehr schönen Spruch. Ich weiß nicht, ob ich ihn so richtig zusammenkriege, aber er sagt, achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden deine Gewohnheiten. Kannst auch Lebensstil sagen. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Schicksal. Da liegt eine unendliche Lebensweisheit drin. Du kannst dein Leben ändern. Also los, tu es. Jo. Und da beginnt dann das Problem. Ich bin fast fertig. Also, die Folie habe ich Ihnen ja schon gezeigt. Wir können jetzt natürlich versuchen, unsere Überkompensation zu unterdrücken. Ich mache ab und zu mal Pausen. Ich rede nicht so schnell. Ach, keine Ahnung was. Das macht wenig Sinn, denn hinter dieser Überkompensation liegt ein Minderwert und die beiden bedingen einander. Es macht also überhaupt gar keinen Sinn, unser nicht gut gewünschtes Verhalten zu unterdrücken, weil ich dann dem Menschen etwas wegnehme. Das wegnehme, was ihm Bedeutung und Sicherheit gibt, das darf ich nicht einfach machen. Das ist richtig gefährlich. Wenn ich ihm das Verhalten wegnehme, dann findet er ein anderes, was mit Sicherheit noch destruktiver ist. Also ist der bessere Ansatz, wenn ich da unten den sozialen Minderwert irgendwie rausnehmen könnte und ihn zu einem Gleichgewicht, zu einer Gleichwertigkeit mit dem anderen Menschen führen könnte. Also, es muss mir irgendwie gelingen, den Selbstwert zu stärken. Und jetzt gibt es gefühlte 1000 verschiedene Möglichkeiten. Sie können es versuchen mit, keine Ahnung was. Ich hatte eine Schülerin, die hat mir mal geschildert, was sie alles tut. Sie hat gesagt, wenn ich abends schlafen gehe, dann meditiere ich und dann sage ich mir diese Sätze vor, du bist gut, du bist toll, du schaffst das, du bist voller Gesundheit, du bist voller Vitalität. Und wissen Sie was? Wenn Sie Ihrer Seele das sagen, dann wird sie Ihnen ganz ernst in die Augen gucken und wird sagen, das glaubst du doch wohl selbst nicht. Das glaubst du ja wirklich nicht. Sie können Ihrer Seele 1000 Mantras vorbeten, sie wird es Ihnen nicht abnehmen. Sie können sie nicht belügen. Das ist immer so fies, nicht wahr? Berater, Seelsorger, Lehrer, die sagen immer, das ist der Weg, der ist gut, den geh, stärke einfach deinen Selbstwert. Aber sie sagen nicht, wie es funktionieren kann und aus welcher Kraft heraus. Also Mantras funktionieren nicht. Sich irgendwas einzureden, was nicht funktioniert, funktioniert auch nicht. Es braucht einfach eine andere Autorität, die zu ihrer Seele sprechen darf. Und jetzt wird es sehr christlich. Jo, das ist übrigens auch die Kraft in uns, aus der diese Veränderung geschehen kann. Jetzt ganz ernst, ich habe das in gefühlten hunderten Beratungsgesprächen erlebt. Alles, was diese Welt an Möglichkeiten zur Verfügung stellt, um aus dieser Selbstwertfalle rauszukommen, das funktioniert nicht. Aber es gibt etwas, es gibt eine Kraft, aus der heraus tatsächlich solche Veränderung geschehen kann. Diese Autorität, die höchste Autorität, die zu ihrer Seele sprechen darf und kann und der sie glauben wird, das ist die, die von sich sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und das ist tatsächlich Christus in uns. Im Epheserbrief steht, ist doch Epheser, oder? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Um dahin zu kommen, müssen wir allerdings noch einen kleinen Umweg machen. Und das ist die Frage nach der Identität. Wer bin ich? Wo komme ich her? Was ist der Sinn meines Lebens? Nicht wahr? Kaum sind Sie aus der Pubertät raus, da wird diese Frage richtig drängend und die schläft nicht ein, bis Sie es gefunden haben. Wer bin ich? Wo komme ich her? Was ist der Sinn meines Lebens? Letzte Woche war ein Auszubildende bei mir im PITZ, Patienteninformationszentrum, und sagte, Frau Scharrer, können wir mal miteinander reden? Ich sagte, jo, können wir. Und sie sagte, privat bitte. Ich sagte, also privat, gut, ja, wir können privat reden. Und die Schülerin hatte einen 8-wöchigen Einsatz bei mir im PITZ. Das heißt, der Albtraum eines jeden Schülers und Studenten, du sitzt 8 Wochen mit deinem Lehrer am gleichen Schreibtisch. Das ist furchtbar ohne Ende. Sie hat es gut überlebt. Sie hat 8 Wochen mit mir im PITZ zusammengearbeitet. Sie hat herausgefunden, wie ich funktioniere, wie ich so drauf bin, wann ich schlechte Laune habe, wann ich gute Laune habe. Wir haben zusammen beraten und so weiter. Sie hat mich kennengelernt. Und letzte Woche kam sie und sagte, wir müssen privat reden. Und sie sagte, Frau Scharrer, Sie glauben an einen Schöpfer. Ich sagte, ja. Und sie sagte, ich glaube Ihnen das. Ich glaube Ihnen, dass es einen Schöpfer gibt, weil Sie das sagen. Das ist das größte Kompliment, was Ihnen ein Mensch machen kann. Also dann haben Sie echt authentisch gelebt. Wenn jemand sagt, wenn Sie sagen, dass es einen Schöpfer gibt, dann riskiere ich, dass es den gibt. Aber dann sagte sie auch, das kann ich aber nicht. Ich will nicht. Ja, alle wieder wach, gell? Gemeine Lehrertricks. Machen Sie das nie in der Schule, ganz böse. Nee, ganz ehrlich, sie wandte sich. Sie sagte, Frau Scharrer, nein, das geht nicht. Das können Sie nicht machen. Das ist. Ich sagte, ja? Ich sagte, na Frau Scharrer, Mensch, Sie sind doch Lehrerin. Sie sind doch Wissenschaftlerin. Sie sind doch... Und Sie glauben an einen Schöpfer. Das ist... Ich sagte, peinlich. Ich sagte, ja. Genau. Das ist peinlich. Das ist doch nicht Ihr Ernst, dass Sie, Pädagogin, Wissenschaftlerin, Doktorin der Philosophie, an einen Schöpfer glauben. Ich sagte, doch. Doch, wirklich ernst. Und ich darf Ihnen versprechen, es gibt einen Schöpfer. Und im Übrigen bin ich auch nicht allein, der daran glaubt. Es gibt unglaublich viele Wissenschaftler, die dem auch schon auf die Schliche gekommen sind. Und spätestens seit Einstein und seiner Relativitätstheorie kann man das Vorhandensein eines Schöpfers auch tatsächlich nun vielleicht nicht belegen, aber die Wahrscheinlichkeit ist atemberaubend groß. Seitdem er E gleich mc Quadrat verfasst hat, seitdem man die Entwicklung, die Entstehung des Weltalls zurückverfolgen kann, bis zu einem Urknall, bis zu einem Moment, wo nichts war, keine Materie, keine Energie, kein Raum, keine Zeit, das absolute Nichts. Alfred Kellner, ein Mann, der in der Luft- und Raumfahrt beschäftigt war, der hat uns vor einer Weile erzählt, dass sehr viele junge Physiker zum Glauben kommen, sehr viele Astrophysiker, weil sie dann nämlich staunend davor stehen, wenn sie sehen, Mist, es gibt einen Moment, wo es nichts gab und dann ist es plötzlich da, dann haben wir ein Problem. Das ist nämlich ein ganz starker Hinweis auf ein intentionales Geschehen. Das bedeutet, jemand hat es gewollt. Jo, wenn Sie sich die ganzen Naturkonstanten heute angucken, es gibt ja nicht viele, aber wenn eine von denen auch nur um ein Billionstel abweichen würde, dann würde es diese Welt nicht geben. Es gibt so unendlich viele Wissenschaftler, die stehen und staunen, weil sie sagen, dieses Universum ist von jemandem gemacht worden. Heisenberg. Heisenberg sagt, der erste Schluck aus dem Becher der Wissenschaften macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Also geben Sie sich bitte nicht mit dem ersten Schluck zufrieden, sondern laufen Sie weiter, da wird Ihnen echt viel entgehen sonst. Es gibt einen Schöpfer, ich fasse das jetzt zusammen, ich sage das. Ja, also es gibt einen Schöpfer. Er hat in Ihnen einen Sinn hineingelegt, der Ihnen sagt, es gibt da etwas. Und solange Sie nicht mit dem zusammengekommen sind, das gefunden haben, ist Ihre Seele unruhig. Sie ist unruhig, solange bis sie ruht in ihm. Es gibt einen Schöpfer und Sie haben einen Gemeinschaftssinn von ihm geschenkt bekommen, der Tag und Nacht zu Ihnen redet und sagt, du bist nicht vollständig, dir fehlt etwas, bis du zurückgekehrt bist. Erstens. Zweitens, Sie können diesen Schöpfer an der Schöpfung da draußen erkennen. Ich habe das gerade mal so angesprochen. Und drittens, es gibt im Übrigen 40 Autoren, die von diesem Schöpfer zeugen. Bibel, gell? 40 verschiedene Männer aus unterschiedlichsten sozialen Kontexten, gesellschaftlichen Kontexten. Wenn Sie sich die Schrift vornehmen, das ist ein wundervolles Geschenk des Schöpfers an seine Schöpfung, um ihr eine Möglichkeit zu geben, herauszufinden, wie ist der, was ist der und wie kann man mit ihm in Kontakt treten. Die Bibel, nur ein ganz kleiner Exkurs, ist hochgradig redundant und diversitär redundant. Alle 40 Autoren sagen immer das Gleiche. Es gibt einen Schöpfer, er liebt dich, er ist heilig, er ist gerecht, er ist die Liebe. Und diversitär, das kann ich nicht erklären. Ich könnte es am Beispiel des Eurofighters erklären. Diversitär bedeutet, also wenn wir den Eurofighter machen, dann beauftragen wir 3 verschiedene Teams in 3 verschiedenen Kontinenten, die nichts voneinander wissen. Die sollen eine Formel für dieses Teil da oben entwickeln. Die wissen nichts voneinander, arbeiten mit unterschiedlichsten Computersprachen, haben nichts miteinander zu tun. Und erst wenn alle 3 die gleiche Formel rausfinden, dann wird sie in dieses Teil eingebaut. Und in der Bibel, da sind es 40 unterschiedliche Autoren, die alle das Gleiche herausgefunden haben. Also wenn Sie wissen wollen, wie der Schöpfer ist, schnappen Sie sich die Schrift. So, ich komme zum Ende. Was ist jetzt deine Bestimmung? Was ist der Sinn deines Lebens? Das ist auch so eine Diskussion, so eine Frage, die sie mir dann gestellt hat. In der Schrift steht, deine Aufgabe ist, die Repräsentanz Gottes auf der Erde zu werden. So warst du ursprünglich gedacht. Nicht weniger und nicht mehr als das. Du bist nicht Gott, du bist nicht Halbgott, auch nicht, wenn du Medizin studierst. Du bist nichts weniger als die Repräsentanz Gottes auf der Erde. Im Alten Testament steht, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Christus hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Du bist die Repräsentanz Gottes auf der Erde. Das ist etwas ziemlich Einmaliges. Ist Ihnen eigentlich klar, dass es keine einzige Religion auf der Welt gibt, in der die Gottheit Wohnung nimmt in ihrem Geschöpf, in ihm lebt und in ihm diese Veränderung bewirken will, nach der wir uns sehnen? Alle anderen Religionen, alle Philosophien, die werden gerecht, die verändern sich durch eigene Werke, von unten nach oben. Wenn ich mich bemühe, wenn ich doch nur versuche, ein heiligeres Leben zu führen, ein besseres, dann wird alles gut, dann ist Veränderung möglich, dann lande ich im Nirvana oder wo auch immer. Im Christentum ist das genau umgekehrt. Gott macht dich gerecht, von oben nach unten. Gott sagt, hey, ich strecke meine Hand zu dir aus, es gibt einen Weg, dass du wieder zu mir zurückfinden kannst. Ich bin die Liebe, ich bin aber auch die Gerechtigkeit. Christus hat für dich alles getragen und ich kann dich gerecht sprechen, wenn du willst, wenn du das in Anspruch nimmst für dich. Gott macht dich gerecht und das ist ein unglaublicher Wert. Also wenn du mit deinem eigenen Minderwert da herumkämpfst und 1000 Stimmen dir sagen, du bist aber klein und du bist aber nichts wert, wenn die höchste Autorität dieser Welt, wenn der Schöpfer zu dir sagt, du bist gerecht, du bist mein, ich bin in dir, du bist meine Repräsentanz auf dieser Erde, mein Abbild könnte man sagen, dann schweigt die Seele und dann hört sie staunend zu. Und damit möchte ich abschließen, Christus in uns, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Gottheit nimmt Wohnung in dir und sie verändert dich. Und sie ist auch die Kraft, durch die diese Veränderung geschehen kann. Ne? Nochmal, wir Pädagogen sagen immer, geh und mache das, das ist gut, aber wir sagen nicht, aus welcher Kraft das geschehen kann. Ich habe es in vielen, vielen Beratungsgesprächen und vielen Jahren der Arbeit erlebt. Keine Kraft ist stärker und führt zu mehr Veränderung als Christus in uns, sein Geist. Das wirklich Traurige ist, ja, dass viele Christen nie weitergekommen sind als bis zum Kreuz. Sie haben nur gehört Kreuz und Gesetz. Aber das Kreuz ist nicht der Mittelpunkt des christlichen Glaubens. Ohne Kreuz würde nichts laufen, das stimmt. Ohne Kreuz keine Erlösung. Aber das Kreuz ist nicht der Mittelpunkt des christlichen Glaubens. Und Ostern ist es im Übrigen auch nicht. Ostern ist nur einer auferstanden. Aber Pfingsten, hey, freuen Sie sich auf das nächste Wochenende. Pfingsten, da hat Gott etwas Wundervolles getan. Er hat seinen Geist in alle Menschen hineingelegt. Er hat eine Kraft in alle Menschen hineingelegt. Und diese Kraft, Christus in uns, das will ich fast als Zentrum unseres Glaubens, als große Hoffnung unseres Glaubens hier darstellen. Christus in uns. Und mit ihm sieht das Ganze jetzt ein bisschen entspannter aus. Nämlich, übernimm Verantwortung. Ja, so bin ich. Sei mit dir selbst ehrlich, geh den Dingen auf den Grund, aha, darum bin ich so. Und dann bleib entschlossen und gelassen dran, entdecke dich immer mehr und übe das Neue ein und sei entspannt, du kriegst das ohnehin nicht hin, aber Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit, der schafft das. Damit Sie wissen, ich habe mich nicht im luftleeren Raum bewegt, das sind meine Quellen. Und jetzt danke ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen.